Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
Hast du vorhin schon Bier getrunken?
Ja, ich war ja unterwegs.
Das heißt, auch wenn du einkaufen gehst, trinkst du Bier. Auf dem Weg zum Arzt und vom Arzt zurück, immer trinkst du Bier.
Nee, aber ich war vorhin beim Fußball, natürlich trinke ich da Bier.
Fußball ohne Bier ist nicht, wa?
Nö.
Na gut.
Nee, ich bin einfach müde. Und müde macht schlechte Laune. Das ist halt so.
Er muss so Müllermilch trinken, das macht müde Leute munter. Oder wie war das?
Das habe ich noch nie gehört, aber wenn.
Was macht denn nochmal müde Männer munter?
Was weiß ich?
Gab doch irgend so einen Werbespruch in grauer Vorzeig, aber da warst du wahrscheinlich noch nicht unter uns. Das muss schon sehr lange her sein, vielleicht als das Farbfernsehen noch nicht farbig war. Was hat denn müde Männer munter gemacht, laut Werbung?
Weiß ich nicht.
Das ist ja auch egal. So, willkommen alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute 49. Folge. Wir sind nur noch eine Folge von der magischen Zahl 50, wo du mitsingen wirst, entfernt. Freust du dich schon?
Ja, total. Auf jeden Fall. Großartig.
Das wird großartig. Ich habe in meinem Kopf schon ein paar oder sagen wir zahlreiche Ideen. Wir werden ein wahnsinnig geiles Medley singen, wir zwei. Das wird, also ich freue mich schon seit Wochen drauf, ehrlicherweise. Unter 5 Minuten kommt hier keiner raus.
Hertha hat gespielt. Wie war das Spiel?
Ja. Soll ich dir erstmal erzählen? Nein, erstmal musst du eigentlich erzählen. Ne? Du warst ja heute, bevor wir zu Hertha kommen. Du warst heute wo?
Ich war bei TSV Havelse gegen MSV Duisburg. Dritte Liga.
Duisburg mit dem Langen?
Ja, ob der da war, kann ich nicht sagen.
Hast du nicht gesehen?
Gesehen habe ich nicht, aber theoretisch, ja. Theoretisch mit dem Langen.
Wie groß ist denn das Stadion von denen in Havelse? War ich noch nie. Kenne ich nur aus dem DFB-Pokal Fernsehen irgendwie.
Ja, kenne ich auch nicht, weil da spielen sie ja gar nicht.
Ach so, wo spielen die?
Im Eilenriede-Stadion, das ist das Stadion von Hannover 2.
Warum spielen die nicht bei sich zu Hause?
Weil ihr Stadion zu Hause nicht den Vorgaben entspricht und sie deshalb das Ding jetzt komplett umbauen und deshalb in Hannover spielen.
Ah, okay, alles klar. Aber Havelse ist geografisch, ist ja so gesehen irgendwie im Speckgürtel von Hannover, oder nicht?
Ja, ist westlich.
Aber ist schon über die Stadtgrenze rüber, ist jetzt nicht Stadtteil.
Ja, das ist ein Stadtteil von Garbsen.
Ah, okay. Hannover-Garbsen kennt man irgendwie aus den Verkehrsmeldungen, finde ich.
Ja, kann sein. Das ist, also es ist ein eigenes Dorf, aber genau. Havelse ist ein Stadtteil davon.
Okay, wie war das Spiel? Wie ist es überhaupt ausgegangen?
Ist 1-1 ausgegangen, das war halt sehr
zäh.
Drittligahaft. Mhm. Also man hat gesehen, dass Duisburg fußballerisch besser ist und dass Havelse eigentlich nur mit Laufen dagegen halten kann, aber die Offensivbemühungen waren jetzt auf beiden Seiten. Naja.
Würdest du...
Dann hat Duisburg irgendwann in der, ich weiß gar nicht, in der 80. oder so das 1-0 gemacht. Dann fing sie an, irgendwas von Europapokal zu singen. Und dann kam quasi in der Nachspielzeit mit dem Schlusspfiff kam das 1-1 und auf einmal war es da totenstill. Mhm. Wobei man sagen muss, dass Duisburg ungefähr, ich sag mal so 70% vom Stadion besetzt hatten.
Wie viele aus Duisburg sind denn da mitgereist?
Ein paar Tausend waren es auf jeden Fall. Also,
ja, okay.
Müssen wir recherchieren, wie viele Leute da, also reinpassen tun ungefähr 5.000.
Mhm.
So, jetzt haben sie natürlich nicht alle Blöcke aufgemacht.
Mhm.
Sagen wir mal, es waren 4.000 Plätze.
Mhm.
Davon waren bestimmt 3.500 Duisburg.
Ach krass, dann doch. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die so viele Auswärtsfahrer haben.
Das ist Duisburg.
Ja, ja, Traditionsmannschaft, definitiv die Zebras und so Logo. Aber ich hätte doch nicht gedacht, dass dann halt nach Havelse so viele Leute fahren. Allerdings, ja, wahrscheinlich blutig unterschätzt. Ne? Ich meine, wenn wir auswärts fahren, würden wir mit Havelse in der Liga spielen, was ja nicht mehr so weit entfernt ist, theoretisch, dann würden wir ja auch mehrere tausend mitbringen. Also ja, okay.
Ja, also wir haben versucht, noch Karten zu kriegen und zwar tatsächlich nur noch der Stehblock von Havelse über, weil alles andere war halt ausverkauft.
Da haben sie mit euch zwei Halunken aber wenigstens ordentlichen Support mit in die Kurve gekriegt, oder nicht?
Also ich behaupte mal, die anderen haben nicht weniger gepöbelt als wir. Also wir sind nicht negativ aufgefallen, nein.
Sehr gut, das ist schön. Wenn du jetzt nochmal entscheiden könntest, Havelse gegen Duisburg zu gucken, war es so gut, dass du sagen würdest, ja, würde ich mir nochmal angucken, oder war eher so, okay, abgehakt, irgendwie die Punkte für den Ground mitgenommen, passt?
Also theoretisch war es ja der erste gegen den letzten. Das war halt sehr, ja, Drittliga, so wie man sich das vorstellt.
Ja.
Ich weiß nicht.
Naja, gut. Ich glaube, dass ich was deutlich Spannenderes heute gemacht habe. Ich möchte dir davon berichten, David, und euch da draußen natürlich auch. Ich habe mich nämlich dann kurzerhand entschieden, mir ein neues Berufsfeld anzugucken, weil ich tatsächlich mich vielleicht nochmal beruflich umorientieren möchte. Und zwar werde ich möglicherweise, wenn denn alles klappt, ne, wenn ich schnell genug unser Deutsch lernen kann, werde ich vermutlich auswandern in den Pazifikraum Richtung Neuguinea und werde vermutlich denn als Sharkcaller in Zukunft meine Perlen verdienen.
Natürlich, das war jetzt auch mein erster Gedanke.
Also ich will es kurz aufklären. Es ist faktisch so, ich war heute im Völkerkundemuseum. Und es gibt da eine beeindruckende Ausstellung, die nennt sich Pippis Papa. Es geht, erzähle kurz den Zusammenhang. Es geht um Kolonisation in der deutschen Geschichte. Und offenbar waren wir in dem, was dann bei Pippi Langstrumpf das Takatuka-Land war, haben wir uns auch im Pazifik so rumgetrieben, dass es faktisch einen echten Papa von Pippi Langstrumpf gibt. In den Kinderbüchern, ne, gab es ja immer den Papa Ephraim, der nach Takatuka-Land immer mit dem Schiff nach Takatuka-Land gefahren ist und Pippi einen Koffer voller Goldmünzen zurück in Schweden gelassen hat, damit sie sich über Wasser halten kann. Es ist offenbar eine historische Figur, die da in dieser Kinderbuchreihe vorsteht. Und zwar ist es so, dass Karl Petersen und seine Frau Singdo in Wunapope, Neuirland bzw. Neuguinea im 19. Jahrhundert gelebt haben. Und darüber gab es eine Ausstellung und das musste ich mir natürlich angucken. Ich weiß, es ist ein bisschen absurd, aber ich habe das gemacht. Es war wirklich toll. Kann ich nur wärmstens empfehlen, wer irgendwie zufälligerweise in der nächsten Zeit nach Hamburg kommt, direkt Völkerkundemuseum oder Mark, wie es heute heißt, und sich die Ausstellung angucken. Pippis Papa. Ist noch ein Weilchen zu sehen. Hat sich gelohnt.
Ja, da komme ich in nächster Zeit leider nicht vorbei, aber deshalb ziehst du jetzt nach Neuguinea, damit du Pippis Papa werden kannst? Habe ich das jetzt richtig
verstanden? Damit ich da, also es gibt da jetzt tatsächlich, also kannst du ja nicht so viel machen da auf so einer Insel, ne? Oder auf so einem Atoll. Und dann habe ich mir angeguckt, was die Leute da so mit dir den ganzen Tag ihre Zeit vertreiben. Fußball gucken, Hertha-Podcasts machen und so wird das vermutlich dann auch nicht mehr sein, weil ich glaube, der Stromanschluss und auch Satellitenzugang ist eher schwierig da. Das Einzige, was mich da wirklich interessiert hat, war tatsächlich auf so einer Nussschale irgendwo im Pazifik zu treiben und dann immer mit so, ja, es waren glaube ich keine Bambusrohre, aber irgendwie mit so tropenholzartigen Gebilden auf die Außenwand dieses Ein-Mann-Bootes zu kloppen und darauf zu hoffen, dass Sharks, also Haie, kommen, um die dann mit einer Schlinge zu fangen. Das sah mir doch recht spektakulär aus.
Ja, ich glaube, dafür bist du relativ ungeeignet, aber ja, versuchen kannst du es ja mal.
Na
dann
gut,
die Haie nichts was zu fressen.
Ja, hast du recht. Solange ich da noch nicht da bin, lass uns kurz einmal, um das rund zu machen, für mich auch gedanklich, ne, damit ich mich vielleicht auch ein bisschen wieder davon lösen kann, von diesem fabulösen Gedanken. Lass es uns einmal kurz anstimmen, David.
Oh, das krieg
ich 2x3
zusammen.
Macht 4, witte, witte, witte.
Das krieg ich doch nicht mehr zusammen.
Das kriegst du nicht mehr?
Nee, Gottes Willen. Das müsste ich mir vorher dreimal anhören, dann wird es wieder gehen, aber.
Ja, okay, das, aber dann lass uns
so
die Strophe
singen. Wie, ja. Sie haben ja auch in der Ostkurve wieder dieses neue Lied gesungen, was sie dann auch schon in Hannover hatten. Das habe ich auch nicht mehr zusammengekriegt.
Aber den Refrain kannst du noch. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster raus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd und jeder, der uns mag, kriegt unser Einmaleins geleert.
Ja, das habe ich schon mal gehört.
Machen wir nochmal gemeinsam dann nächste Woche. Ich schicke dir den Text noch zu und dann zum 50. Oh, singen wir es dann nochmal.
Ja. Nein.
So, dann müssen wir noch ganz schnell gratulieren, bevor wir uns hier so richtig ins Zeug werfen mit Hertha. Atze, Peng und Koma haben Geburtstag. Oder hatten gestern, ne?
Richtig. Nee, Koma hat heute.
René hat heute. Alles Liebe von dieser Seite aus, von dieser Stelle aus. Alles Liebe zu deinem Geburtstag. Bleib gesund, mach so weiter, wie du bist. Bist ein guter Atze, du natürlich auch. Happy Birthday.
Ja, alles Gute. Auch von mir. Also, obwohl, ob Atze so bleiben sollte, der ist schon ganz schön anstrengend manchmal.
Aber auch ein prima Kerl, der alte Lümmel. Ja. So, Hertha, du warst gestern im Stadion. Erzähl, wie war die Stimmung vorm Spiel?
Vorm Spiel gut, bis sehr gut.
Wann wurde es denn schlechter?
Mit Aufstellung. Als die Aufstellung verkündet wurde, da wurde es dann auch schlagartig so. Nee.
Ja, da gab es ja das Problem mit?
Mit Gechter. Also eigentlich ist Dardai das Problem, aber warum jetzt Gechter auf einmal Rechtsverteidiger spielen sollte, das hat keiner wirklich verstanden.
Man muss ja im Grunde genommen noch ein bisschen vorher ins Thema reingehen. Es war ja so, dass man die Aufstellung gesehen hat und erst dachte, das soll eine Dreierkette sein. Ne? Also zumindest Leute, die die Kicker-App nutzen, haben sofort eine Dreierkette angezeigt bekommen. Und dann dachte man sich so, was ist denn mit dem Verrückten da draußen auf der Trainerbank los? Aber so war es denn ja Gott sei Dank nicht.
Gott sei Dank, hat ja auch viel gebracht. wir haben halt auf die offizielle Aufstellung von Hertha geguckt. Und da siehst du einfach nur die Liste mit den Namen.
Ja.
Und wenn dann drei Innenverteidiger auftauchen, dann denkst du natürlich automatisch an Dreierkette.
Ja.
Dass der jetzt versucht hat, unseren WM-Erfolg von Brasilien zu wiederholen und irgendwie hinten einfach nur Innenverteidiger aufbieten wollte, hat es jetzt auch nicht mehr gerettet.
Was natürlich schön war eigentlich, ne, dass Eichhorn wieder von Anfang an spielen durfte, das hat mich tatsächlich schon gefreut. Auch wieder neben Jensen, weil die ja gegen Hannover das echt gut gemacht hatten.
Ach, der wird auch in Zukunft da auflaufen, denke ich mal. Der wird jetzt erstmal seinen Stammplatz haben.
Denke ich auch, weil er ja dann doch deutlich einer immer noch der Besten war, ne, in unserer. Darf man schon wieder Rumpeltruppe sagen oder ist das schon wieder zu offensiv?
Nein, also Rumpeltruppe würde ich jetzt nicht sagen. Bleiben wir bei Arbeitsverweigerern,
ja.
Das passt schon.
Ja, ich weiß nicht, also Spiel müssen wir, glaube ich, jetzt wieder nicht im Detail durchgehen, weil es war einfach auch gar nicht mal so gut. Es ging damit los, dass wir eigentlich doch relativ, also ich fand so die ersten 13, 14, vielleicht 15 Minuten war es schon so, dass wir versucht haben, irgendwie zu pressen, hoch auch anzulaufen und im Grunde genommen so das, was wir in Teilen des Spiels gegen Hannover gemacht haben, den Gegner wirklich früh zu stellen. Man hat ihn schon angemerkt, dass sie das irgendwie wollten. Es ebbte aber leider auch echt, also wie gesagt, nach einer Viertelstunde schon wieder rasant ab. Und dann war das eigentlich bei uns schon wieder mehr so Tischkicker-mäßig. Also alle sind an ihren Stangen, stehen an ihren Stangen festgeschraubt da und keiner bewegt sich mehr so richtig. Es war unschön, um es mal so auszudrücken.
Ja, Hannover war dann anscheinend der Ausreißer in der Statistik und das, was wir sonst so geboten kriegen, ist das Normale, auf das wir uns den Rest der Saison einstellen dürfen.
Jetzt ist es so, ne? Also ich weiß nicht, ob du die PK nach dem Spiel gesehen hattest.
Nein.
Gut, aber du hast, glaube ich, auch schon irgendwo gelesen.
Das
oder du
Gesülze,
ja.
Das Gesülze wollte ich mir nicht antun.
Aber irgendwer hat das auch schon bei uns, glaube ich, im Chat geteilt. Leitl sagte auf der PK, also ich gehe jetzt mal noch nicht darauf ein, was er sonst noch so gesagt hat, weil da waren ehrlicherweise so ein paar Sachen, da will ich noch gleich noch mal was anderes zu sagen. Er meinte aber schlussendlich auf eine Frage von eines Reporters, dass wohl die Jungs tatsächlich irgendwie, sie hatten 13, 14 Spieler, die während der Woche...
Nee, das hat Rese gesagt im Fernsehen.
Ah, okay, aber auf jeden Fall wurde Leitl auf der PK danach wurde er angesprochen. Rese hatte ich darauf nicht im Fernsehen gesehen, glaube ich aber, dass es so war. Aber es ging schlussendlich darum, dass wohl ein Virus durch die Mannschaft gegangen ist und die ziemlich angeschlagen waren. Jetzt kann man natürlich irgendwie sagen, ja, vielleicht ist das auch nur eine billige Ausrede. Leitl meinte natürlich, das soll jetzt nicht nach Ausrede klingen. Er insistierte aber wirklich auch nochmal, dass er dann zum Ende der PK auch noch meinte, dass sie hoffen, dass sie jetzt vor dem Nürnberg-Spiel alle komplett wieder auskuriert haben. Ich habe mich schon während des Spiels, ja.
Wenn es ein Spiel gewesen wäre.
Genau.
Dann ja. Aber das ist jetzt Spiel Nummer was? Nummer 6, Nummer 7, keine Ahnung.
Ja.
Nein. Einfach
ich,
nein.
Ich würde.
Zählt nicht.
Also ich verstehe das aus medizinischer Sicht, verstehe ich schon, dass wenn man wirklich auch als Hochleistungssportler während der Woche an einem, was auch immer, gearteten Virus laboriert hat, das ist ja nun völlig egal, ob es jetzt ein Schnupfen ist oder ob es eine Corona-Infektion war, wo es irgendwo schon auch hieß, dass es wohl das gewesen sein soll, ist ja auch egal. Ich verstehe schon, dass man dann vielleicht nicht in der Lage ist, 90 Minuten am Stück Hochleistung zu bringen. Was ich aber dann halt nicht verstehe, wenn das wirklich so war, warum man dann nicht bei der Liga angefragt hat, dieses Spiel zu verschieben. Weil dafür ist so ein Spiel, finde ich, viel zu wichtig. Mir geht es jetzt auch nicht darum, dass das ja sowieso Quatsch wäre, weil die Liga das nicht nie zulassen würde. Aber man muss es dann zumindest versuchen und es auch offensiv kommunizieren. Weil was jetzt nämlich passiert ist, dass alle Leute der Meinung sind, ey, wir haben wieder genau die gleiche Scheiße, die gleiche belanglose Scheiße gespielt wie die ganzen Spiele vor dem Hannover-Spiel. Mit Recht natürlich auch, ne?
Haben wir ja auch. Also das ist, wie gesagt, wenn da ein deutlicher Abfall gegenüber den sonstigen Spielen zu sehen wäre, dann würde ich sagen, ja, okay, Virus, genau. Alles klar.
Genau.
Aber es war ja einfach nur eine nahtlose Fortsetzung. Also da können sie mir erzählen, was sie wollen, das zählt nicht. Das lasse ich auch nicht gelten. Die spielen einfach scheiße.
Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, dass ich hier Leistner und Dardai, ne, die ja eigentlich gegen Hannover relativ sicher denn da wieder standen, die haben schon wieder genau den gleichen langsamen und unsinnigen Quatsch gespielt, den sie vorher auch in der Dreierkette schon gespielt haben. Also wenn ich mir da wirklich wieder Toni Leistner angucke, dieser Standfußballer da mittlerweile, der ja wirklich kaum in der Lage ist, in adäquater Zeit mal einen vernünftigen Pass weiterzuleiten, damit wirst du einfach dauerhaft keine Spiele gewinnen, auch wenn das jetzt gegen Hannover mal geklappt hat, Virus hin oder her. Das ist einfach grützlangsamer Fußball, das funktioniert nicht mehr im 21. Jahrhundert. Toni Leistner spielt einen Fußball aus der Zeit, wo man sich irgendwie immer dafür gefeiert hat, dass damals, weiß nicht, wie hießen sie alle bei Bayern, diese legendäre Abwehrreihe mit Klaus Augenthaler und Sören Lerby, die sich da irgendwie minutenlang immer den Ball von links nach rechts gepasst haben. So sieht das bei Toni Leistner aus. Das passt nicht mehr in die Zeit und es passt auch nicht mehr in unsere Abwehr. Das funktioniert nicht. Der muss da weg.
Ja, und wie willst du denn stellen?
Das weiß ich nicht. Da komme ich später ja auch noch dazu, dass ich auch mich langsam frage, wir haben es schon häufig gesagt, wie ist diese Mannschaft überhaupt zusammengebaut? Du hast gemeinsam mit dem Shadow Wolf irgendwie letztes Jahr oder letzte Saison schon irgendwie immer den speziellen Namen Benny Weber genannt. Ey, ich bin wirklich ein friedfertiger Typ, aber diese unfassbar schlecht zusammengewürfelte Truppe, das gibt's nicht. Also da muss in der nächsten Transferperiode muss da komplett ein anderer Gang eingeschlagen werden. Oder man muss auf dieser Position, die das zu verantworten hat, da jetzt eigentlich reagieren. Das funktioniert offenbar nicht.
Ich sag da nichts mehr zu.
Das ist natürlich schlecht in einem Podcast, wenn du nichts mehr sagst.
Ja, Toni Leistner ist natürlich nur ein ist nicht alleine dafür verantwortlich. Und die anderen auch nicht, weil eigentlich, wenn es einer mal nicht hinkriegt, dann hast du ja noch 10 andere, die es eigentlich ausgleichen müssten. Aber sie tun es ja auch nicht. Also da ist irgendwas komplett falsch in den Köpfen. Und wahrscheinlich wärst du besser bedient, wenn du alle einmal rausschmeißt und komplett neue Mannschaft zusammenstellst.
Das kann durchaus der richtige Schritt sein. Ich will mal eine Szene, ne? Du warst ja wie gesagt im Stadion, das wirst du von da nicht gesehen haben, aber man hat es in Großaufnahme in irgendeiner Wiederholung bei Sky gesehen. Eichhorn, kurz vor der Pause oder sagen wir beim Gang in die Kabine, ne? Eine Szene, der guckt zu Toni Leistner, schnauzt ihn aus ein paar Metern Entfernung, schnauzt er ihn an, schüttelt den Kopf und streckt die Arme von sich. Weißt du, so dieses Fragende, wenn man so denkt, so nach dem Motto, was macht der Typ da eigentlich? Mein Eichhorn, wie alt ist er? Er ist so ein junger Kerl, der eigentlich dieses Standing in der Mannschaft noch gar nicht haben dürfte. Wenn der sich über den abgesägten Kapitän da hinten aufregt, dann finde ich, spricht das Bände. Und dann muss man da dann musst du da als Trainer, das musst du sehen, dann musst du da eingreifen. Das funktioniert nicht. Und nicht in einer Art und Weise, dass man Eichhorn den Mund tot macht, sondern man muss gucken, der Junge hat komplett recht, weil die ersten 45 Minuten waren von Toni Leistner, sorry, das war unterirdischer als eine 6. Das war wirklich gar nichts mehr. Der bewegt sich überhaupt nicht mehr. Der ist nur stehen geblieben. Sonst läuft der ja wenigstens mal noch irgendwie 2 Meter oder 3 Meter nach links. Da war überhaupt nichts mehr. Also ich will mich auch nicht nur auf den einschießen, aber es ist halt, er ist Teil dieser Achse innerhalb dieser Mannschaft. Da kannst du so eine Leistung nicht anbieten. Auch wenn der vielleicht mal einen rausköpft. Aber du kannst nicht mit einem Innenverteidiger hinten spielen oder gar in einer Dreierkette, wo er denn der Turm in der Brandung ist. Das funktioniert nicht, wenn der sich überhaupt nicht mehr bewegt. Virus hin oder her.
Ja, die bewegen sich ja alle nicht. Die stehen alle auf ihren Positionen, gehen nicht in die Zweikämpfe, laufen nicht ihre Räume. Ja, im Prinzip können wir dann schon wieder selber erzählen, wie wir...
Ja, es ist so. Lass uns mal über den Matchplan sprechen. Wie hast du den Matchplan von dir oben gesehen, aus der Kurve raus?
Gar nicht.
Was haben sie davor gehabt?
Also an sich haben sie wahrscheinlich versucht, das Konzept von Hannover zu kopieren, also vom Hannover-Spiel. Was aber natürlich nur funktioniert, wenn man eine Mannschaft hat, also ein Gegner hat, der das Spiel macht und man selber diese Konter fahren kann.
Ja.
Ja, hatten wir natürlich nicht. Paderborn ist nicht so eine Mannschaft.
Ja.
Und dementsprechend gab es mal wieder einen Fehlpass nach dem anderen im Mittelfeld.
Genau.
Weil wir dann irgendwie versucht haben, das Spiel zu machen. Und ich weiß nicht, was diese Saison los ist, aber gefühlt geht jeder zweite Pass zum Gegner.
Ja.
Und dann war es das. Wenn du im Mittelfeld schon mittendrin in der Zentrale den Ball verlierst, dann brauchst du auch keinen schnellen Stürmer, keinen Spielaufbau, keinen gar nichts mehr, wenn der Ball nach der dritten Station eh wieder weg ist.
Ja. Also der Spielplan, ne, von außen betrachtet, sah wirklich so aus, wie du es gerade ungefähr beschrieben hast. Es war denn so, dass vor allem Paderborn sich offenbar in den ersten Minuten erstmal angeguckt hat, was macht Hertha? Machen sie jetzt eigentlich wirklich das, was sie gegen Hannover und gegen alle anderen auch gemacht haben? Oder können wir irgendwas in unserer Bewegung nach vorne so variieren, dass wir sie relativ schnell aus dem Konzept bringen müssen, weil Hertha irgendwie zu viel Beton anrührt. Faktisch war es ja so, wie ich gerade schon meinte, die erste Viertelstunde sind wir relativ hoch angelaufen, haben versucht, die früh zu stellen und so weiter. Es war aber halt auch so schlecht in der Raumaufteilung, dass Paderborn nach exakt 13 Minuten, da gab es wirklich so einen Ruck in der Mannschaft, die haben sich erstmal angeguckt. Hertha hat im Grunde genommen gar nichts zu bieten. Dann fangen wir jetzt einfach an, ganz normal uns hinten rauszupassen und das Spiel zu machen. Und trotz allem ist bei uns gar nichts nach vorne gegangen. Wir waren nicht in der Lage, die Bälle frühzeitig abzufangen. Wir waren nicht in der Lage, umzuschalten. Wir waren nicht in der Lage, weder durch die Mitte, wo wir ja irgendwie eigentlich immer kommen wollten, beziehungsweise jetzt auch nicht mehr über die Außen, mal einen Ball zu spielen. Da war wirklich überhaupt nichts mehr da. Es war so pomadig, diese ganzen fürchterlichen Fehlpässe. Und Paderborn war wirklich keine Übermannschaft, also überhaupt nicht. Und wenn ich mir dann dieses Gesülze in der PK danach anhöre von Leitl, der dann erzählt, ja, es war ein Spiel, das pari gelaufen ist. Beide Mannschaften waren ebenbürtig und man hat gleich gemerkt, weil wir sehr energetisch waren, also er hat das Wort energetisch benutzt, ne? Hätte wohl gleich gemerkt, dass wer das erste Tor schießt, der wird vermutlich auch das, oder der könne dann das Spiel gewinnen. Ey, davon habe ich halt gar nichts gesehen. Man hat nach exakt 13 Minuten gemerkt, dass Hertha dieses Spiel definitiv nicht gewinnen wird. Und irgendwann erst, ich weiß nicht, nach einer halben Stunde hat Paderborn dann aber erst das Tor geschossen. Die hätten auch schon viel früher uns da ein paar Dinger einschenken können. Das war fürchterlich. Das war wirklich mit einer der schlimmsten Auftritte, die ich seit ganz, ganz langer Zeit gesehen habe. Und das ist nicht nur Virus, sorry. Und wenn es Virus ist, nochmal. Dann musst du bei der Ligaleitung anrufen oder bei der Spielbetriebsleitung der Liga und sagen, ey, wir haben hier 14 Corona-Kranke oder was auch immer sie denn hatten und sagen, wir kriegen keine Mannschaft voll. Wir konnten nicht trainieren, das funktioniert so nicht. Also es war fürchterlich, ein schlimmes Spiel, ehrlich.
Ich würde das nicht als das schlimmste Spiel seit langem bezeichnen, weil ich finde, das war quasi auf einem Niveau mit den anderen Spielen, die wir in dieser Saison hatten. Das ist für mich, sie spielen für mich jede Woche dasselbe.
Ja, auf genau.
Demselben Niveau.
Inhaltlich spielen sie immer das Gleiche, da gebe ich dir voll recht, ja.
Auch vom Niveau her, sie spielen einfach wie ein Absteiger.
Ja.
Wenn sie so weitermachen, werden sie auch absteigen.
Ja.
Man bemerke die Wortwahl, wenn sie so weitermachen. Ja, ich sage nicht, sie steigen ab, ich sage, wenn sie so weitermachen. Bevor jetzt wieder Andreas hier aus seinem Loch gekrochen kommt, um rumzumotzen. So. Wo wir letzte Woche drüber geredet haben, Zweikampfquote. Da waren wir nämlich letzte Woche vorne. Hatten wir mehr Zweikämpfe gewonnen als Hannover. Diese Woche haben wir schon wieder nur 45% gewonnen.
Ja.
Alle anderen Statistiken gehen, sind relativ ausgeglichen bis zu gehen an Paderborn. Aber die Zweikampfquote, ist da mit 5% Unterschied schon relativ deutlich.
Absolut richtig. Und wir sind ja auch überhaupt nicht in diese Zweikämpfe reingekommen. Wir haben halt viel zu wenig Zweikämpfe überhaupt geführt, weil die gar nicht richtig gelaufen sind. So, die Paderborner konnten ja teilweise einfach an uns vorbeimarschieren. Erinner dich mal an das erste Tor, wo Cuisance irgendwie in der Deckung hinten auf der linken Seite irgendwie versucht, einen Paderborner zu stellen. Der macht eine einfache Körperdrehung und läuft um 180 Grad wieder Richtung hertanische Grundlinie und lässt Cuisance einfach stehen. Was ist denn das?
Auch sowas Ähnliches habe ich heute da auch in der dritten Liga gesehen. Man muss davor sagen, die erste große Chance hatten wir. Das war ein Kopfball von. Also Reza hat ihn reingebracht und wer hat dann den Kopfball gemacht?
Na, Kovnatski.
Kovnatski, genau. Ja. Also da hätte es auch 1-0 für uns stehen können.
Du hast die Highlights noch nicht gesehen, ne?
Nee.
Weißt du, das Problem an diesem Kopfball, nur um das mal kurz, ist jetzt nicht abfällig gemeint, ne? Aber um das mal ins richtige Licht zu rücken. Die kinetische Energie, die da durch diese Einwürfe von, von Reze kommt, ne? Das ist ja komplett lächerlich. Du wirst ja, das ist Physik 8. Klasse, ne? Du wirst niemals nach so einem Einwurf einen direkten Kopfball gegen die Laufrichtung in den Winkel jagen können. Das funktioniert nicht, weil du keinen Druck hinter den Ball kriegst, weil da gar keine Kraft auf dem Ball ist. Und in dieser Szene, ich glaube, das war tatsächlich sogar ein mit dem Fuß geschlagener Ball, weiß ich jetzt nicht mehr, aber das war halt auch echt nur so eine Bogenlampe. Der Ball kam da durchgesegelt, weißt du, wie so ein Leichtflugzeug. Den wirst du nie mit dem Kopf rein. Der war schon echt geil geköpft von Kovnatski, aber da konnte wirklich der Verteidiger, der auf der Linie stand, der hat sich das ganz locker angeguckt und hat den echt easy rausgeköpft. Das war also keine Chance, auch wenn Leitl so in der PK tut, als ob das ja eine 100%ige gewesen wäre. Das war sehr geil von Kovnatski gemacht, dass der überhaupt Richtung Tor gegangen ist. Den hättest du auch, also den nichts gegen dich, David, aber den hättest du oder auch ich, wir hätten den auch gehalten und zwar auch mit dem Kopf.
Doch, das, von der Chance her war das schon eine 100%ige. So kannst du das.
Ja. Also wenn das unsere 100%igen Chancen sind, aber ja.
Ja, also es wurde ja nicht besser. Das ist, du kannst ja nicht mal sagen, es gab hier Highlights und da dies und jenes, sondern das Niveau zieht sich einfach durch. Zwischendurch schießt der Gegner noch ein paar Tore und das ändert aber in der ganzen Spielanlage nichts und am Spielgeschehen nichts und am Niveau unserer Mannschaft auch nichts, sondern zieht sich einfach durch bis zum Ende und dann war's das. Zwei Sachen gibt's noch. Den Elfmeter für Paderborn, die Entstehung.
Ja.
War das wirklich ein Handspiel?
Also die Fernsehbilder auch aus allen Richtungen, wie sie dann immer draufhalten, haben das schlussendlich nicht wirklich aufgeklärt. Also der Schiedsrichter hat zwar immer wieder, weil der stand da ja in Schussrichtung so gesehen, immer wieder erklärt, wie er es gesehen hat. Also Eichhorn hat sich ja weggedreht, ne? Also er hat sich linksrum weggedreht. Und man hatte anhand der Fernsehbilder, hatte man immer den Eindruck, der Ball berührt dann quasi die rechte angelegte Schulter von Eichhorn. Der dreht sich nach links und hat den Oberarm des linken Armes auch angewinkelt, aber die Hand, also der Unterarm steht halt ab. Und es hätte im Winkel theoretisch so aus, oder es sah für den Schiedsrichter so aus, dass der Ball nicht an die rechte Schulter, sondern an den linken abgestreckten Arm gegangen ist, ne? Ich persönlich glaube, ja, es war vielleicht wirklich die Hand. Glaube ich aber nicht, weil ich so gesehen habe in der x-ten Zeitlupe, sondern weil Eichhorn selber gar nicht sich aufgeregt hat. Der hat diesen Pfiff einfach so mitgenommen. Der hat sich zwar hinten raus über sich selbst geärgert, ne? Aber der wird das vermutlich auch so gemerkt haben, dass der Ball wirklich an die Hand gekommen ist. Es sah aber in den Fernsehbildern auf keinem einzigen Fernsehbild wirklich so aus, als ob er an die Hand gekommen wird, sondern es sah immer so aus, als ob der an die Schulter gegangen wäre, an die rechte. Ne? Also ich will nicht sagen, dass das eine komplette Fehlentscheidung ist. Und ey, kann mich jeder Herr Tana für grillen. Am Fernsehgerät sah es auch nicht aus wie ein Elfmeter. Ich würde es nur an der Reaktion von Eichhorn abhängig machen. Weil ich glaube, der hätte sich auch, Sportler ist er, der ist auch Profi, auch wenn er so jung ist, der hätte sich anders aufgeregt, wenn der Ball regelkonform an die Schulter gegangen wäre, nenne ich es mal.
Okay. Dann gehen wir doch mal weiter im Elfmeter. Ernst sah da auch nicht besonders gut aus, bin ich der Meinung.
Ja, weil der aber auch von dem Paderborner ziemlich überheblich geschossen war. Ne? Wenn Ernst länger stehen bleibt, fängt er den zwischen den Hosenträgern, definitiv. Aber der hatte sich halt frühzeitig für eine Ecke entschieden und ist nach rechts gehopst. Und der Ball ist ja auf Kopfhöhe dann mittig eingeschlagen, ne? Weil der hat den ja fast so reingelupft eigentlich eher. Also den hätte er sonst locker fangen können, wahrscheinlich sogar den Ball.
Gut. Dann gab es so eine Szene, wo ich glaube, Kovnatski im Paderborner Strafraum zu Fall gekommen ist. Das war aber wahrscheinlich kein Elfmeter, auch nicht durch Fanbrille betrachtet.
Nee, da sind beide zum Ball gegangen und rauschen mit den Köpfen zusammen. Das ist nämlich genau diese Szene, wo Kovnatski dann ja auch raus musste. Ne? Das sah im Übrigen im Fernsehen echt ziemlich übel aus, weil die voll gegeneinander gerasselt sind und der Verteidiger von Paderborn hat Kovnatski mitten, also wirklich auf der Schläfe getroffen. Das hast du schon in der Luft gesehen, dass ihm da eigentlich schon die Lichter ausgegangen sind. Der hat sofort angefangen zu krampfen mit den Armen. Ist dann auf den Füßen nochmal kurz aufgekommen, war dann kurz wieder da und dann sind ihm die Lichter ganz, also und hat ja dann, als er vom Sprung wieder runterkommt, wieder zum Stehen kommt, macht er ja dieses Auswechselzeichen noch, nachdem die Hände wieder nicht mehr krampfen und dann fällt er einfach um. Und zwar so wie du, also völlig ohne jegliche Körperspannung, ne? Und hinten raus hast du dann auch da schon gesehen, dass der Junge aus dem Ohr blutet und zwar nicht wenig, ne?
Das heißt, der nächste Spieler für 6 Wochen raus.
Cool. Der, wenn das mal reicht. Also ich habe das vorhin noch mal gegoogelt. Ich wusste aus dem US-Sport, dass das immer ein relativ schlechtes Zeichen ist. Wenn du also nach einem Impact auf den Schädel aus dem Ohr blutest, dann ist das nicht nur eine Gehirnerschütterung, sondern also in einem günstigen Fall ist das möglicherweise das Trommelfell, vermutlich aber eher ein Bruch irgendwo am Schädel. Ne? Also so geil ist das nicht oder ein gerissener Gehörgang oder was auch immer. Ich hoffe wirklich, dass der zeitnah wiederkommt. Ich befürchte, dass der ziemlich lange ausfallen wird.
Das hätte ich dir auch so sagen können, dass das kein gutes Zeichen ist.
Ja.
Es ist im seltensten Fall. Genau. Und dann wurde ich eindringlich darum gebeten, nochmal die. Es gab ja diese eine Situation, wo Cuisance den Ball versucht hat, aufs Tor zu bringen und der sonst wohin ging. Also quasi die Mongolei. Weißt du, welche ich meine?
War das, er hatte 2 Schüsse, er hatte einen, der links am Tor, sagen wir mal so, auf Bauchnabelhöhe vorbeigegangen ist und dann hatte er nochmal einen, der mehr so in die Wolken marschiert ist. Sie sah ehrlicherweise sahen beide nicht so ganz gut aus.
Und Jasmin hat mich doch bitte darum gebeten, dass wir diese Versuche, möchte ich es gar nicht nennen, eindringlich besprechen von: Er trifft den Ball, man hat Hoffnung, er fliegt aufs Tor zu, man sieht, er geht vorbei und es wird einem nur einfach das Herz gebrochen.
Also bei mir, mir wird nicht das Herz gebrochen. Ich fange immer meistens an, hysterisch zu lachen, wenn ich das sehe. Und das Lachen ebbt dann bei der 17. Wiederholung eigentlich dann erst ab und dann fange ich an, mich fürchterlich über den aufzuregen.
Es ist halt Cuisance.
Jeder reagiert da anders. Ne?
Ich werde von dem in diesem Leben kein Fan mehr.
Das ist halt auch verrückt. Der hat halt so wirklich goldene Momente. Ne? Er hat ja auch, in diesem Spiel hat er ja auch mal irgendeinen durch die Gasse geschickt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. War es auch noch Kovnatski, als er noch drin war? Oder war das später dann Gröning? Irgendeiner hat ja auch noch mal eine Chance versiebt. Krattenmacher. Er hat noch mal einen auf jeden Fall steil geschickt. Und das war ein richtig geiler Pass. Also wirklich komplett. Du hast richtig gemerkt, er war genau richtig dosiert. Der war dahin, wo er hin wollte. Er ist gegen die Laufrichtung des Verteidigers gepasst worden. Das war im absolut richtigen Moment. Chance wurde hinten raus wieder kläglich vergeigt. Aber das war so ein Pass, wie ihn Diego Maradona früher gespielt hat. Wirklich, also wirklich Zuckerpass. Aber dann hat er leider halt auch so Momente, wo du denkst, so, was ist denn los mit dir? Antizipier das doch. Also das war diese Szene, die ich vorhin meinte, weil das Tor im Grunde genommen eigentlich zu 50% auf seine Kappe geht. Andere 50% bin ich da bei Toni Leistner, das 1-0. Weil Cuisance, warum auch immer, er plötzlich an der linken Außenlinie bei uns auftaucht und versucht dann einen Paderborner, der im Rückwärtsgang, ne, also es war so vielleicht, weiß ich nicht, 20, 25 Meter vorm Tor und Cuisance versucht den zu stellen und reagiert auf eine einfache Körperdrehung, also gar nicht im Grunde genommen, läuft weiter, während der Paderborner schon umgedreht hat und einfach an ihm vorbeiläuft mit dem Ball am Fuß. Es war einfach so ein Haken. Der hat einen Haken geschlagen und läuft an Cuisance vorbei. Selbst wenn er das eine Nanosekunde zu spät antizipiert, ey, dann halt ihn fest, aber du kannst ihn nicht laufen lassen, Mann. Das ist Profisport. Lass ihn noch nicht laufen. Der konnte halt frei reinflanken. Diese Flanke war nicht ursächlich für das Tor hinten raus, weil, wie gesagt, Vogelwild, keiner hat mit so einer Flanke in dem Moment gerechnet, weil keiner wusste, dass Cuisance überlaufen wird. Der Ball kommt aber trotzdem rein. Toni Leisner, ich weiß gar nicht, wo er da stand. Er stand wie so eine Litfaßsäule. Nicht mal, auf, wenn er wenigstens auf seiner Position steht. Er stand völlig positionsfremd auf der Sechserposition in dieser Szene. Noch schon im 16er, aber halt kurz vor der Linie. Der stand vollkommen falsch und dann reagiert er auch überhaupt nicht. Also, es ist unglaublich gewesen. Also, dieses Tor, wirklich, dieses 1:0 hat es wirklich aus mir rausgenervt. Das war eins der schlimmsten Tore, die wir je gefangen haben, wirklich. Es ist ein bisschen traumatisch, ich weiß, aber es ist wirklich so. Es ist so ein Trauma. Da entstehen Traumata, wenn du Herr Tana bist. Diese Szenen, die da mittlerweile spielen. Und man muss es ja wirklich mal so sagen. Wir spielen immer schlechter. Ja, Hannover war ein Ausreißer, aber wir spielen immer schlechter. Über die letzten 5 Jahre. Seit dieser ganzen, müssen wir nicht wieder alles aufzählen, aber Milliardär kommt, Bobic kommt, Preetz ist weg, hier, da, alles. Wir spielen ja immer schlechteren Fußball auch. Ey, wir stehen mit dem Arsch zur Wand in der zweiten Liga. Wer war das? War das Markus, der irgendwie jetzt auch die Statistik nochmal rausgekramt hat? Das letzte Mal, als wir dann irgendwie an dem Spieltag so wenig Punkte auf der Uhr hatten, war die Saison, wo wir das einzige Mal in die Liga drunter abgestiegen sind damals.
Ja, 83, 84 oder sowas.
Ja, und sich das jetzt noch irgendwie schönreden zu wollen mit, ja, wir müssen nur alle irgendwie richtig beißen und sonst irgendwie, ja, nein. Ey, die Karawane ist doch lange an uns vorbei gezogen. Die anderen spielen mittlerweile guten Fußball. Wir versuchen immer noch unseren eigenen Fußball zu finden, während alle anderen punkten. Ey, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, wie viele Punkte wir schon hinten dran sind. Aber wir sind auf jeden Fall nur noch, glaube ich, 1 oder 2 Punkte vorm Abstiegsplatz. Und sorry, das ist eine deutliche Richtung langsam. Wir sind ja nicht kurz davor, Spiele zu gewinnen. Das kannst du ja nicht sagen. Hannover war ein Ausreißer. So, alles andere, das sind, also...
Und selbst da waren wir nicht die bessere Mannschaft.
Nee.
Nee, also diese Saison geht's in den Abstiegskampf.
Ja, absolut. Also,
wenn es so weitergeht.
Absolut. Und du weißt, was für ein unfassbarer Menschenfreund ich eigentlich immer bin. So. Also ich bin ja echt keiner, der irgendwie ständig den Kopf von irgendwem fordert. Aber ey, wenn wir jetzt das wievielte Jahr von Benny Weber ist das jetzt? Ist das jetzt schon das dritte oder das vierte gar schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Das dritte meine ich, ne?
3,5.
Mit ihm? 3,5, so. Der hat jetzt x Transferperioden gehabt. Der hat es nicht auf die Kette gekriegt, eine Mannschaft oder Spieler zu kaufen, die in der Lage sind, eine Mannschaft zu bilden. Ich verlange ja nicht, dass jeder Transfer sitzt. Ich verlange auch nicht, dass, weiß ich nicht, ey, ich reg mich innerlich nur auf. Es ist fürchterlich gerade mit ihm, ehrlich. Also, ich will nicht mehr, ich will eigentlich, und jetzt, ich sag's jetzt einfach, ich will nicht mehr, dass der länger die sportlichen Geschicke unserer Mannschaft in der Hand hat. Ich möchte, dass der vor der Winterpause und dem kommenden Transferfenster weg ist. Ich halte es nicht mehr aus, ehrlich nicht. Diese ganze Mannschaft ist so scheiße zusammengestellt, Mann. Was machen wir denn, wenn jetzt wirklich einer unserer beiden Flügelspieler, die wir haben, die mit Winkler oder jetzt wieder Rehse, wenn da sich einer verletzt oder gelb gesperrt ist oder was auch immer, dann haben wir wieder überhaupt, wir haben ja nicht mal Backups für die. Also Rehse, weiß ich nicht, der war ja nicht mal eingeplant für den Flügel. Jetzt spielt er es halt wieder. Ja, weil er da deutlich besser ist. Haben wir ja auch immer gefordert. Aber überleg mal, was passiert, wenn der jetzt wegfällt oder wenn Winkler wegfällt. Dann haben wir ja schon wieder niemanden mehr auf dem Flügel. Wir haben keine Flügelspieler. Das ist doch lächerlich, sowas. Wir haben Innenverteidiger, die fürchterlich schlecht sind. Muss man auch so sagen. Martin Dardai ist wirklich gruselig schlecht. Toni Leisner habe ich genug zugesagt. Ich weiß nicht, die Backup-Lösungen, die da irgendwie eingeplant sind, weiß nicht. Entweder sind sie viel zu jung mit Tim Hoffmann oder sie sind halt Gächter, der irgendwie wieder verletzt war oder gesperrt war oder was auch immer. Dann haben wir Brooks noch, der ja auch, weiß man nicht, soll jetzt angeblich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, aber wir wissen auch überhaupt nicht, wie der Mann dann ist. Ich meine, der ist ja wahrscheinlich auch 48 Jahre vom professionellen Fußball, ist er irgendwie entfernt. Dann haben wir hier noch den Argentinier, Rogel, der ja auch unfassbar langsam ist. Also, wie ist denn diese Mannschaft zusammengestellt? Das geht doch nicht. Um dann immer zu sagen, ja, wir müssen halt wegen dem Geld und so aufpassen. Ja, aber ey, andere Mannschaften geben viel weniger Geld in dieser Liga aus für ihre Truppe und spielen trotzdem einen besseren Fußball. Andere Mannschaften haben ihre Position mindestens doppelt, teilweise sogar dreifach besetzt. Bei uns sind manche Positionen überhaupt nicht im Kader besetzt. Was ist denn das für eine Sorry-Scheiße?
Fertig?
Ja.
Gut. Also abgesehen von so Sonderfällen wie Rochel, weil der ist ja noch so eine Altlast, die wir einfach nicht loswerden, die wir einfach nicht loswerden. Ja.
Ja.
Ist auch so ein Punkt. Ja. Ja, ja. Und also tut mir leid, ich hab ihn auch sehr lange verteidigt, aber Leitl ist ja offensichtlich auch mit seinen Ideen am Ende.
Wir haben den lange verteidigt und ich möchte ihn auch jetzt mit dem, was jetzt gleich kommt, auch noch weiter verteidigen. Das heißt nicht, dass ich der Meinung bin, er muss jetzt weiter Trainer sein. Ich möchte ihn aber inhaltlich verteidigen. Also, ich glaube...
Lass mich den Punkt erst sehen. Wir haben eine neue Geschäftsführung. Die müssen sich das angucken. Die müssen klar einen Strich ziehen. Und es tut mir leid, dann müssen Leitl, Mijatovic, Ebert...
Der auf jeden Fall. Ja.
Kuchno und Weber... Also es gibt ja auch einige, die fordern auch noch Sami Alagui. Ja, nein. Also der könnte aus meiner Sicht noch bleiben, aber der Rest muss dann leider gehen. Weil es ist ja egal, welche Spieler du aufstellst, das Niveau ist immer beschissen. Also muss es irgendwie was sein, was quasi aus der Tiefe des Vereins kommt. Dann musst du da einfach aufräumen. Du kannst nicht erwarten, dass du auf verseuchtem Boden super duper tolle Äpfel ziehst. Geht nicht.
Ja.
Da musst du erstmal den Boden dekontaminieren. Also, ist so.
Ja, ja, absolut, gebe ich dir komplett recht.
Und jetzt darfst du Leitl verteidigen, weil ich mag ihn immer noch, ich mag auch seinen Fußball an sich, aber bei uns wird das leider nichts mehr. Ich habe gesagt, du darfst wieder, aber du darfst noch nicht. Es ist zwar jetzt erst Spieltag Nummer 6, glaube ich, aber es waren ja auch schon die letzten Spiele in der letzten Saison.
Es kommt mir vor wie der 102. Spieltag und diese ewige Dauerschleife.
Ja, und es war das Pokalspiel. Also in Hannover waren wir auch nicht die bessere Mannschaft, sondern die waren eigentlich viel besser. Und es waren auch schon die letzten, was weiß ich, 5 Spiele und der letzten Saison.
Ja.
Es wird einfach nichts. Also wir haben jetzt irgendwie 10 Spiele oder so oder 11, 12, keine Ahnung. Es wird einfach nichts.
Ja.
Jetzt sagst du.
So, pass auf. Ich verteidige Leitl deshalb, weil er in meinen Augen die ärmste Sau ist, die da bei uns gerade rumläuft. Weil der für diesen ganzen Bullshit, der da um ihn rum veranstaltet wird, wirklich sehr, sehr wenig kann. Ja, er macht Aufstellungsfehler oder sagen wir Dinge, die uns nicht gefallen in der Aufstellung. Er ist aber offensichtlich dann doch in der Lage, Dinge auch umzustellen. Und ja, er stellt den ja trotz, wir wollten Eichhorn von Anfang an neben Jensen. Wir wollten eine Viererkette sehr schnell haben. Wir wollten auch Reza wieder auf dem Flügel haben. Er macht die Dinge. Dem sind halt teilweise einfach die Hände gebunden, weil dieser Kader so unausgegoren zusammengestellt ist und man hätte vielleicht ein besserer Trainer, sagen wir ein Trainer, der ein glücklicheres Händchen hat, der wäre vielleicht in der Lage, mit diesem Kader ein bisschen mehr noch rauszuholen. Ich sage nicht, dass Leitl der geilste Trainer ist, den wir je hatten. Wenn ich mir aber angucke, wie viele Trainer wir in den letzten Jahren verschlissen haben, dann wage ich mal die Behauptung, mit diesem wirklich fürchterlich zusammengehamsterten Quatschhaufen wird auch ein anderer Trainer keine großen Früchte auf diesem, wie du sagst, verseuchten Boden ernten können. Ich stelle mir wirklich die Frage, ob man nicht ganz schnell jetzt wirklich Benny Weber vor die Tür setzen muss, weil die Planungen für das nächste kommende Transferfenster müssen jetzt laufen. Da muss ein anderer hin, der das anders zusammenstellt. Das funktioniert doch nicht. Du kannst doch nicht, ey, David, das kennt jeder von uns. Jeder von uns hat mal schon mal irgendwo eine Mannschaft. Und wenn das nur für ein Fußball-Manager-Spiel auf dem PC oder auf der Playstation oder sonst wo ist. Ey, man weiß, man muss bestimmte Positionen einfach besetzen. Wir haben vor Wochen schon gesagt, wie soll denn das eigentlich funktionieren? Ja, wir haben ganz toll veranlagte Spieler im Zentrum des Mittelfeldes. Wenn aber niemand auf den Flügeln in der Lage ist zu spielen, dann wirst du für den Gegner immer komplett ausrechenbar. Wir hatten letzte Saison dieses Problem, dass sie alle viel zu klein waren. Da haben sie jetzt so ein bisschen nachgesteuert. Aber ey, das sind die Profis, wir sind nur die Fans. Wenn uns solche Sachen schon auffallen, wir haben jetzt einen Kader, der viel zu langsam ist. Wir haben da Spieler drin, die nicht in der Lage sind, einen Sprint über 30 km/h anzuziehen. Ey, das gibt's nicht. Solche Spieler gehören nicht in unsere Mannschaft, die gehören nicht mal in die Liga. Du kannst Toni, sorry, ich will nicht auf ihm rumheilen. Du kannst jemanden wie Toni Leisner, der wurde vor 7 Jahren beim HSV auch schon aussortiert in der zweiten Liga. Den haben die aussortiert, weil der damals schon viel zu lahmarschig war. Der läuft übers Spielfeld, da ist überhaupt keine Leichtigkeit in dem ganzen Spiel. Der braucht 5 bis 6 Sekunden, um den Ball weiterzuarbeiten. Das geht nicht. Die Mannschaft ist grützhaft zusammengestellt, wirklich amateurhaft. Benny Weber muss da jetzt gehen, mir reicht's, ehrlich. Ich habe mir das jetzt drei Jahre lang mit ihm angeguckt, aber das funktioniert nicht.
Nee, Widerspruch.
Ja, sag.
Ja, wen wollte Leitl denn haben? Er wollte Seguin haben, hat er bekommen. Er wollte Kovnatski haben, hat er bekommen. Also die Spieler, die er haben möchte, hat er bekommen. Er hatte anscheinend auch keine Flügelspieler gefordert.
Das wissen wir ja nicht. Das ist natürlich eine Mutmaßung, die wir da anstellen können. Wir wissen aber, nicht.
Wenn er seine absolut erklärten Lieblingsspieler bekommen hat,
ja,
dann kannst du mir nicht erzählen, dass wenn er sich hingestellt hat und gesagt hat, Alter, ich will jetzt einen rechten Flügelspieler, egal was ist, rechter Flügelspieler, kannst du mir nicht erzählen, dass er da keinen rechten Flügelspieler bekommen hätte. Weil, wie wir auf der MV öffentlich verkündigt, wir haben immer noch ein Top-3-Budget dieser Liga.
Ja.
So. Das heißt, du kannst ihn da nicht rausnehmen. Es ist nicht alles nur Webers Schuld, weil er hat diese Mannschaft zusammen mit Leitl zusammengestellt. Und wenn Leitl dann nicht sagt, ey, ich will den und den und den, dann ist er genauso dran schuld. Sondern er wollte lieber 8 zentrale Mittelfeldspieler, von denen 6 verletzt sind.
Also es kann natürlich komplett sein, dass es so ist, wie du es gesagt hast oder wie du das jetzt annimmst. Es kann aber auch sein, dass Leitl so ein integrer, so ein loyaler Angestellter ist, dass er seinem Chef Benny Weber in dem Moment dann auch einfach sagt, ey, pass auf, hol mir bitte die 2 Spieler. Und vielleicht ist er ja auch einfach davon ausgegangen, dass, weil es das Normalste der Welt ist für jede professionelle Fußballmannschaft, dass jede Position mindestens 2-mal besetzt ist. Vielleicht hat er auch einfach gedacht, naja, die Flügel werden noch kommen. Ich will aber halt eben Seguin noch haben.
Nein, so läuft das nicht. Die setzen sich zusammen hin und besprechen, welche Positionen haben wir noch offen und welche Spieler wollen wir dafür holen.
Vielleicht, und, ja.
Nein, das ist so. Das ist in jeder professionellen Fußballmannschaft so. Wenn sobald ein Manager einfach irgendwelche Spieler einkauft und sie dem Trainer vor die Nase setzt, ist der Trainer weg. Das gibt's nicht. Die setzen sich alle da zusammen im Team hin und besprechen das. Und,
ja, in einer normalen Welt. Ja, natürlich. Bei jedem Verein ist es so. Glaubst du? Also ich glaube langsam nicht mal mehr dran, dass das bei uns auch so ist.
Ich bin mir sicher, dass es so gelaufen ist und sie waren einfach zu dämlich.
Ja, auch schön.
Ja, da bin ich fest von überzeugt. Dass sie gesagt haben, ja, nee, wir müssen uns da einfach nur mit irgendwie unseren 8 super tollen Fußballern irgendwie durchkombinieren und dann schießen wir schon, ne, Rese schießt ja dann wieder, was weiß ich, 35 Tore in 34 Spielen und dann wird das schon. So, ich bin mir zu 100% sicher, das war der Gedankengang.
Ja. Gruselig wird's halt vor allem dann, wenn man dann mal guckt in den sozialen Netzwerken, wie das Fans anderer Vereine so sehen. Da wird sich ja immer viel unterhalten, auch über den quasi dritte Verein. Also selbst wenn du jetzt an diesem Spiel gar nicht beteiligt warst, gucken das ja auch Menschen und was die teilweise so schreiben, also auch große Accounts, ne, die ja jetzt auch schon die Frage aufwerfen, was das überhaupt für ein Kader sein soll, den Weber da zusammengestellt hat. Und die dann eben schon sagen, ob das überhaupt das Richtige war, damals Preetz loszulassen, ne. Das ist halt schon hart. Und wenn ich mir dann angucke, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, das hatte, glaube ich, hier auch auf Blue Sky Benjamin Moser geschrieben. Normalerweise gehen die Leute in der 80. Minute dann irgendwann so bei so einer klaren Niederlage aus dem Stadion. Wenn die aber bei uns jetzt schon in der 67. gehen, dann werden die wahrscheinlich demnächst gar nicht mehr kommen. Und dann wird es halt langsam auch echt vereinsschädigend. Das muss man ja auch mal so sehen. Und ob man dann den Manager noch weiter halten kann,
Das glaube ich nicht. Nach dem Abstieg hatten wir Rekordzuschauerzahlen. Wir haben letzte Saison den höchsten Schnitt unserer Vereinsgeschichte gehabt. Mhm. Ja, klar, das Operettenpublikum bleibt weg, aber es werden jetzt nicht weniger Leute kommen, nur weil wir. Ja, dann werden es halt mal wieder nur 40.000 oder was auch immer. Oder 39 oder so. Aber du hast ein gewisses Grundniveau. Und unter das fällt es auch nicht. Und die sind auch nicht, ja, da bleibt die ganzen nächsten Generationen, bleiben da, ist es auch nicht. Guck dich einmal um, da siehst du, wie viele junge Leute da sind, wie viele Kinder, wie viele junge Frauen auch. Nein, du, ein gewisses Grundniveau hast du immer, deine, ne, so und so viel Tausend kriegst du immer voll. Aber, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber das war der wichtige Punkt. Also, du kriegst deine, klar, du kriegst das Stadion nicht mehr voll. Und irgendwann, wenn du Scheiße spielst, bewegt sich das halt nur noch zwischen Käse, wäre jetzt mal ganz pessimistisch, 35 und 40.000.
Ja.
Aber die kommen immer. Das sind ja so Idioten wie wir, die kommen dann immer.
Dass das Stadion irgendwann leer ist, wollte ich damit auch nicht ausdrücken und vermutlich der Kollege Benny Moser auch nicht. Ich glaube, darum geht es nicht, sondern einfach, dass das quasi, das ist wie so eine Alarmsirene im Sinne von, ey, wenn das sogenannte Operettenpublikum, wie du es gerade genannt hast, wenn die sich umdrehen und da keine Lust mehr drauf haben, dann ist das trotzdem ein Augenzeig darauf, dass wir wirklich unterirdischen Fußball spielen. Ja, dass natürlich irgendwie die Kurve weiterhin voll bleibt. Die werden wahrscheinlich auch, wenn die in die dritte absteigen, wird die Ostkurve trotzdem ausverkauft sein. Natürlich gebe ich dir unumwunden recht. Aber ich glaube, wenn du jetzt Fanbewegungen oder Zuschauerbewegungen hast im Olympiastadion, die bei Heimspielen wirklich frühzeitig das Stadion verlassen. Was geht denn in den Leuten vor? Natürlich sagen die auch, ey, die spielen schon wieder Scheiße und schon wieder Scheiße, warum tue ich mir das überhaupt an? Und wenn die nicht mehr kommen, heißt das nicht, dass wir deshalb zu wenig Zuschauer insgesamt irgendwann haben, sondern es heißt einfach nur, dass bei uns mal langsam die Alarmsirenen angehen müssen. Also wie lange sollen wir das noch so durchziehen? Wir spielen einfach wirklich
langsam.
Ja, wir spielen einfach fürchterlichen Fußball. Und wir sind so, nicht nur punktemäßig mittlerweile, sondern auch inhaltlich, spielerisch so dermaßen weit vom Aufstieg entfernt, das ist der Saugraus, wie ich immer so schön sage. Da muss jetzt einfach irgendwas passieren. Und mir geht es dabei nicht um eine Scapegoat. Mir geht es dabei darum, dass wir schneller sein müssen als andere Vereine. Ich meine nicht das Sprinten auf dem Feld, sondern in der Entwicklung der Mannschaft. Wir müssen gucken, dass wir Spieler holen, bevor es der Gegner tut. Im Sinne von, du musst Spieler holen, die ein gewisses, nicht nur taktisches Verständnis haben, sondern vor allem auch eine Art und Weise, eine Resilienz an den Tag legen. Solche Spieler musst du holen. Und zwar bevor es die anderen Vereine tun. Wir haben jetzt keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt in der kommenden Transferperiode das Ding umstricken. Und wir können nicht bis zum Ende der Saison warten. Überleg mal, was dann passiert. Wer dann alles gehen wird. Du wirst ja auch Eichhorn sofort verlieren.
Da brauche ich überhaupt nicht drüber. Da brauche ich gar nicht überlegen. Ich werde es erleben.
Ja, leider, wir alle.
Weil da wird in der Wintertransferpause, da wird nicht viel passieren. Und ehrlich gesagt, wir müssen, also mir wird es reichen, wenn wir in der Entwicklung Wes mit anderen irgendwie Schritt halten würden.
Ja, um nicht abzusteigen, ja.
Also Kolbe und Gröning waren schon richtig gute Transfers, auch in der Hinsicht, die müssten halt nur spielen.
Ja, Kolbe ist natürlich verletzt, da kann er jetzt nichts für. Aber
Kolbe ist natürlich verletzt, ja, ist logisch, aber spielen tut er trotzdem nicht. Mhm. Und Gröning darf halt immer auf der Bank sitzen. Ja. Wenn er seine Spielzeiten kriegen würde, dann würde er auch seine Tore machen.
Ja.
Bin ich von überzeugt. Nein, Wintertransferphase wird da auch nichts passieren. Und dann werden sie sich hinstellen und sagen, hat man ja alles nicht kommen sehen und war ganz überraschend und bla, okay. Bla, bla.
Aber dieses hatten wir alles nicht kommen sehen und bla, 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 diese Ausflüchte, das hatten wir halt leider jetzt x-mal, ne?
Also, um genau zu sein, stehen wir in der Tabelle nicht da, wo wir stehen sollten, weil wir haben 3 Punkte zu viel auf dem Konto.
Was?
Ja, ist so. Wir hätten in Hannover nicht gewinnen dürfen.
Ach so, das meinst du, okay, ja.
Ja, wir haben 3 Punkte zu viel auf dem Konto.
Ja, das stimmt.
Von der Spielanlage hätten wir da eigentlich auch wieder 0-3 verlieren müssen.
Absolut. Und einer, der, weißt du, was ein ganz großer Faktor im Moment auch ist? Da wird auch echt, finde ich, sehr, sehr wenig im Moment immer noch drüber gesprochen, obwohl der oft, gerade letzte Saison, oft gescholten wurde. Unser Torwart Ernst, der mausert sich da gerade zum ich will noch nicht sagen Nationalkeeper, aber definitiv zu einem Erstligakeeper, was der da alles rausfischt, auch jetzt in dem Spiel wieder, ne? Der hat da hinten raus, hat der irgendwann in der zweiten Halbzeit noch eine 100-prozentige weggefischt und eine 1000-prozentige. Also kurz vor Ende, kriegt er nochmal ein Ding, da standen sie wieder alle irgendwie völlig artfremd irgendwo rum und da hat irgendein Paderborner völlig frei aufs Tor geschossen, Ernst kann ihn noch abklatschen, der kommt nochmal an den Ball, Nachschuss und den hält er dann auch, den fängt er dann auch sogar, ne? Das ist schon beeindruckend, was der da im Moment wegfängt. Und wenn der nicht im Tor stehen würde, dann hätten in Hannover, die hätten relativ, wir haben da letzte Woche drüber gesprochen, die hätten uns in der ersten Halbzeit schon 2-3 Dinger eingeschenkt. Wenn der da nicht schon, kannst du dich an die Szenen noch erinnern, die waren irgendwie innerhalb von 3-4 Minuten, wo Ernst einmal nach links unten abtaucht, einen weghaut,
ja, natürlich,
und einmal nach rechts unten so. Wenn die da schon reingehen, dann läuft dieses Spiel so, wie alle Spiele bisher gelaufen sind. Das ist also nicht mal ein wirklicher Mannschaftsverdienst am Ende gewesen. Der Torwart ist einfach auch Bombe, was der da gerade rauszieht.
Der gute Mann ist Nationaltorhüter.
Ja, in der U, ne?
Ja, das ist auch eine Nationalmannschaft.
Ja, gut, hast du recht, absolut richtig.
So. Ja, was wollte ich sagen? Ja, genau, also wir stehen eigentlich nicht da, wo wir müssten eigentlich viel tiefer stehen und zwar mit Recht.
Ja.
Und wenn sie so weitermachen, dann werden wir da auch stehen. Und zwar am ja. Ende der Saison.
Ja.
Also, ja, dann können wir. Oh ja, dann habe ich nächstes Jahr noch so eine geile lange Auswärtsfahrt bis nach Havelse.
Ja. Also, um das Thema nochmal abzuschließen, ne? Ich meine, ich bin auch wahnsinnig negativ gerade, aber ich würde mir sicherlich jeder da draußen nachsehen, ey, es war halt auch einfach ein Scheißspiel, aber wenn ich hier gerade so nebenher stehen, wie er beim Kicker lese, Leitl unter Druck, sein Kredit wird kleiner, ey, wenn die jetzt, ne, den Trainer schassen, bin ich nur bereit, den Trainer gehen zu lassen, wenn Benny Weber mitgeht. Also nur den Trainer jetzt rauszuschmeißen, ist das Dümmste, was du machen kannst. Also nicht nur, weil wir, glaube ich, sowieso jetzt noch zwei andere schon auf der Payroll haben, die wir auch noch bezahlen. Und dann hast du halt den dritten, beziehungsweise mit Mijatović dann schon den vierten Trainer, den du dann bezahlen darfst. Sondern du kannst jetzt nicht wieder einfach nur den Trainer auswechseln, weil der Fisch stinkt von ganz woanders her.
Ja, aber wen holst du?
Das ist mir scheißegal, also zur Not machst du das.
Ja, das ist, ja. Ich habe gehört, Dirk Dufner ist frei. Ha, 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 ha.
Ja, ja. Was realistisch ist, also irgendwas vernünftig. Also
Dieter Hecking. Da bist du auf einmal ruhig, ja?
Ja, nee. Egal. Da gibt es andere Leute in diesem Verein, die sehr viel Geld dafür kassieren, dass die sich das eigentlich mit sowas auseinandersetzen müssen und die müssen jetzt handeln.
Punkt. Ja,
du sagst das immer ist so schön Punkt. Ich sag jetzt auch mal Punkt.
Ja, nee, also so bin ich nicht. Ich fordere nicht eine Sache und sag dann auch mit der Lösung muss ich andere beschäftigen. Also ich mach mal einen Vorschlag, holt Dieter Hecking und der aus Hamburg, Walter.
Walter. Tim Walter, den Trainer, ja.
Ja, Timmy Walter. Genau. Dann wird es ganz bestimmt ganz viel besser.
Zumindest spielen wir dann endlich vernünftigen Fußball nach vorne, weil was man Tim Walter nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht Hurra-Fußball nach vorne hat spielen lassen, ne?
Ja, siehst du.
Ja. Also ich will mal so sagen, Tim Walter ist, glaube ich, inhaltlich der Gegensatz zu Paul Dardai.
Aber was wir auf gar keinen Fall niemals wiederholen dürfen, ist Dirk Dufner.
Ja, nein, natürlich nicht. Das versteht sich von selbst. Ich habe heute würde ich gerne die Verschwörungstheorie so gesehen ausfallen lassen. Nicht nur, weil ich jetzt auch langsam so ein bisschen schlechte Laune habe.
Ich kann dir noch was erzählen. Also ich habe noch eine Story nach dem Spiel.
Mhm. Erzähl mal.
Wir standen dann so wie immer da am Rondell.
Ja.
In dem schönen Biergarten. Und zwar an diesen Gittern, also den S-Bahn-Vorplatz quasi von der Straße dann trennen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, und auf einmal kommt von der Seite irgendein Typ und labert uns voll von wegen, wir sollen doch das Ende von der Schlange freihalten. Und sagt, okay, also labert uns einfach voll. Und sagt so, hier überall stehen Leute rum und er quatscht uns an und was für eine Schlange da ist, waren doch überhaupt keine Leute. Also es war gar keine Schlange da. Da standen irgendwie drei Leute oder sowas.
Ja.
So. Gut. 5 Minuten später kommt er wieder und hat noch so einen kleineren dabei und der behauptet dann auf einmal, er wäre der Geschäftsführer von dem Laden. Okay. Der war da schon auf 180, ja? Mhm. Fing an von wegen, ja, wenn mein Mitarbeiter euch sagt, ihr sollt zur Seite gehen, dann müsst ihr bitte zur Seite gehen. Und also dem hat im Gesicht alles gezuckt, was ging. Der ja. irgendwie... Also wirklich nichts hier fehlt, dass er einmal ausholt und irgendeinmal eine reinhaut. Von wegen, hier darf eigentlich überhaupt keiner stehen und das ist sein Laden und wie oft soll er denn noch bitte sagen und er hätte jetzt auch oft bitte. Also hochaggressiv. Alter. Ja. Ich hab schon geguckt, wo die Bullen stehen. Ich glaube, in dem Scheißladen kaufe ich nie wieder was.
Aber er war auch wirklich der Geschäftsführer oder was?
Ich habe keine Ahnung.
Oh Gott.
Ja, also die Leute stehen da seit 20 Jahren, ja?
Ja.
Wie gesagt, es stand alles voll, nur uns haben sie dumm angelabert.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, was der geraucht hat. Also.
Die Stimmung kippt halt insgesamt langsam, ne? Nicht nur im Stadion, sondern auch vorm Stadion.
Ja, das war wirklich lächerlich, weil A, war überhaupt keine Schlange da.
Mhm.
Woher soll ich wissen, dass der Typ, also falls es wirklich so ist, da arbeitet? Der hat ja nichts gesagt, der gab einfach nur, ja, lass dir mal das Ende von der Schlange frei. Hä? Natürlich sage ich da nein.
Ja, ja, genau.
Wenn mich aber so dämlich von der Seite anquatscht, natürlich sage ich nein.
Mhm.
Also, es war irgendwie ganz komisch.
Hört sich auch irgendwie sehr unschön, also er hört sich sehr ungesund an, finde ich. Sehr skurril. Naja.
Weil ich habe da auch vorher noch nie einen gesehen, der dann quasi vor dem Laden da rumgelaufen ist.
Ja.
Die stehen ja immer nur alle hinter der.
Ja, na klar.
Täter. Ja.
Ja, klar. Naja, ich glaube ja, dass wir die Dinge sowieso mental beeinflussen. Ich hab da.
Oh, und eins habe ich noch. Das ist vielleicht auch was für dich.
Mhm.
Wie schafft es David immer, in die Szenen anderer Fußballvereine reinzulaufen? Weil heute, wie gesagt, Havelse hat gegen Duisburg gespielt im Eilenriedestadion, was das Stadion von Hannover 2 ist.
Mhm.
Danach sind wir in die Straßenbahn gestiegen, um wieder zum Hauptbahnhof zu kommen.
Mhm.
Wir wundern uns, warum fährt denn diese Straßenbahn nicht ab? Stehen da also 5 Minuten und auf einmal wird diese Straßenbahn voll. Mit lauter jungen Herren in sehr dunkler Kleidung.
Geil.
Also war es die ganze Duisburger Szene, die ja da mitgefahren ist.
Ja.
Ja, also die waren alle ganz schnuckelig, alle gut, aber ich weiß auch nicht, was ich da immer mache. Irgendwie schaffe ich es immer.
Du ziehst das irgendwie an. Das ist so ein bisschen wie so ein Hund, der immer dem Würstchen hinterherläuft. Sobald du wie der Hund irgendwo in Entfernung irgendwas riechen kann, dann bist du wie so ein Trüffelschwein auch eigentlich.
Also eher, ne? Moment, nein, in dem Beispiel müsste ich das Würstchen sein. Weil die kommen ja immer zu mir.
Wie
mit diesem Pisser da gestern, der da von wegen, wenn mir mein Mitarbeiter sagt, ihr sollt zur Seite gehen, müsst ihr zur Seite gehen.
Was tue ich den Menschen? Vielleicht hat das Universum auch irgendwas mit dir vor, weil die eigentlich wissen, also das Universum weiß, dass du eigentlich eine sehr, sehr, oder der friedliebendste Mensch bist, den man sich so vorstellen kann. Deshalb mag ich dich ja auch so gerne oder wir alle mögen dich.
Ach, das scheiß Drecksuniversum soll mir dann ein Auto hinstellen.
Das Universum schickt dich einfach tagtäglich da raus auf die Fußballplätze, Land auf, Land ab, damit du die Fankultur vor Schlimmerem bewahrst. Das ist dein Lebensauftrag, David. Jeder hat so einen Auftrag und das ist deiner. Deiner ist, wie soll ich sagen, die sozialpädagogische Lösung des Universums. Das bist du.
Warst du nicht derjenige von uns, der soziale Arbeit studiert hat?
In grauer Vorzeit, das ist lange her.
Ja, ich wollte nur sagen, das Universum hat uns irgendwie dann vertauscht.
Ja, vielleicht auch das. Hältst du es? Aber ich will auf die Frage nochmal zurückkommen. Ich hatte nämlich tatsächlich mit Andreas, liebe Grüße, hatte ich diese Woche darüber, ich will nicht sagen philosophiert, aber wir haben darüber gesprochen, ob das Universum, oder sagen wir das doch, das Universum, ob wir in der Lage sind, die Dinge zu beeinflussen über unsere Gedanken. Und es ging letztendlich, war der Aufhänger der, dass wir sind ja alle in Kicktipp-Gruppen drin, ne? Und bei der AKJ in der Kicktipp-Gruppe ist es offenbar so, dass man nicht gegen Hertha tippen darf. So ehrenkodexmäßig. Und in anderen.
Was ein Blödsinn. Wir haben alle auf Hannover getippt und du siehst ja, was rausgekommen ist.
Ja, jedenfalls haben wir trotz allem, Ausreißer gibt es ja immer, aber schlussendlich haben wir dann darüber überlegt, ob es eigentlich wirklich sein kann, dass wir diese Ergebnisse von Hertha irgendwie manifestieren, weil man ja in sich drin, intrinsisch, hat man ja schon so eine gewisse Vorstellung. Es ist wie so eine self-fulfilling prophecy, nur auf kosmischer Ebene. Das heißt, wenn alle Fans von Hertha, alle Fans und Mitglieder, ne, sowieso immer davon ausgehen, dass Hertha wahrscheinlich scheiße spielen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch sehr groß, dass das Universum, weil wir ja alle, man weiß ja, dass es eine Theorie gibt, wonach alle Lebewesen auf diesem Planet über ein großes Gehirn irgendwo da draußen miteinander kommunizieren. Also wir sind alle vernetzt, wie so ein Pilz im Grunde genommen, ne? Oder wie so Schimmelpilze, wenn du so willst. Und wenn wir alle sowieso davon ausgehen, dass Hertha verlieren wird, dann kann es natürlich schon sein, dass man realistischerweise dann irgendwie tippt, okay, Hannover wird gewinnen. Aber dann wird das wahrscheinlich auch so eintreten, weil das Universum es dann quasi so macht. Es denkt, wir wünschen uns das. Im Grunde genommen müssten wir alle anfangen, positiv zu tippen, bis wir das selber glauben. Also wir müssen uns selbst belügen, damit Hertha irgendwann hinten raus wieder besser spielt, weil das Universum dann denkt, die glauben, dass Hertha gewinnt, also wird Hertha auch gewinnen.
Du bist ein oller Heuchler, weißt du das?
Wieso?
Du stehst in unserer Tippgruppe auf Platz 2 mit 2 Punkten Rückstand.
Möglicherweise laufen die ganzen Fäden von euch allen. Ich bin der Oberpilz, wenn du so willst. Ich bin der Oberschimmelpilz und alles läuft bei mir zusammen. Ich bin das universelle Gehirn.
Okay, also wir haben gerade gelernt, du bist ein Heuchler, wir sind alle Schimmelpilze und ich kriege immer fast aufs Maul, weil ich mir denke, dass ich fast aufs Maul kriege.
Das ist doch eine schöne Aussicht auf die nächste Woche. Ich möchte jetzt gar nicht wissen, was du glaubst, wie wir in Nürnberg spielen werden. Und ich glaube auch, du möchtest mir jetzt auch gar nicht sagen, was du glaubst, wie wir denn eine Woche später zu Hause gegen Münster auftreten werden.
Also gegen Münster gibt es extrem auf die Fresse.
Mhm.
In Nürnberg wird es ein ganz, ganz grauenhaftes Unentschieden.
Mhm. Mhm. Also ich.
Und zwar so ein Unentschieden, dass beide Trainer danach sagen können, ach wieso, wir haben ja einen Punkt geholt und dann beide noch ihren Job haben. Weil der Verlierer müsste nämlich tatsächlich gehen.
Okay.
Also wird es ein Unentschieden.
Na, mal sehen, ob das so ist. Ich werde auf jeden Fall jetzt gegen den Trend tippen und als Gehirn dieser ganzen Malesse universell gesehen. Und weil ich mit Andreas das so gesehen auch fast schon auskommuniziert habe, wird das jetzt wie folgt laufen. Also Hertha wird definitiv in Nürnberg gewinnen, wird auch das anschließende Heimspiel gegen Münster gewinnen. Dann, habe ich gesagt, werden wir wahrscheinlich gegen Bochum unter die Räder kommen, werden dann aber, weil Andreas dann nämlich die nächsten drei Spiele in Berlin ist, nämlich gegen Heimspiel gegen Düsseldorf, Heimspiel gegen Elversberg im Pokal und das Heimspiel gegen Dresden, werden wir frühestens wieder in Kaiserslautern verlieren.
Nicht gegen Elversberg im Pokal, gegen Münster Pokal.
Hier steht Elversberg.
Hä? Nein.
Beim Kicker steht Elversberg, guck gerne nach.
Das kann aber nicht sein. Stimmt, nee, ja, jetzt hast du, nee, Elversberg. Ach man, das ist alles diese kleinen Kackdörfer mit ihren kleinen Kackmannschaften, gegen die wir immer scheiß Kackfußball spielen. Das ist alles
dieselbe Scheiße. Alles die gleiche Grütze. Naja, egal.
Ich will das nicht mehr.
Also, mark my words, bei mir laufen die Strippen zueinander. Wir verlieren die nächsten Spiele nur noch gegen Bochum und dann erst wieder gegen Kaiserslautern. Alle anderen hauen wir weg. Und wir kommen auch im Pokal in die nächste Runde. Und ich glaube ganz fest dran. Und ich verspreche, dass ich auch noch nichts getrunken habe und auch sonst keine Drogen konsumiert habe.
Ja, finde den Fehler. Finde den Fehler.
Und damit hoffe ich, dass ihr auch in der kommenden Woche alles schön manifestiert, dass Hertha wieder gewinnt. Wir werden alles gewinnen. Also ihr müsst euch einfach sagen, Hertha gewinnt. Und zwar so lange, bis ihr das selber glaubt. Und dann funktioniert das. Müssen wir alle machen. 55.000 Herthaner. Und dann gewinnen wir das. Und damit wünsche ich euch, dass ihr gut durch die Woche kommt. Passt auf die Außerirdischen auf. Nee, grüßt mir die Außerirdischen. Wie es der Absager immer sagt, du ihn, David. Ich bin so durch nach dem.
Ja, passt auf die Außerirdischen auf. Grüßt den Weihnachtsmann. Und hau, hey, es kann nur schlechter werden.
Kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf, grüßt mir die Außerirdischen und hau, hey. So ist richtig. Bis denn.